Politikerinnen und Politikern, die haben einen Drang, was zu verändern. Und die wollen, glaube ich, ganz häufig Sachen besser machen.
Können wir denn Faust als Sinnbild für die westliche Politik lesen?
Trump, der ist wahrscheinlich in seinem Narzissmus sehr davon überzeugt, dass er der Gute ist. Also ich würde auch sagen, dass Friedrich Merz eine faustische Figur ist.
Dass der Mensch, solange er eben strebt und solange er etwas tut, sich gleichzeitig auch immer ein bisschen schuldig macht.
Wir sehen, dass wir so wenig Antworten haben, die so allgemeingültig sind, und dann gewinnen die Leute, die die einfachen Antworten anbieten.
Faust Forward.
Der Teufel steckt im Detail.
Mit Sophie Hartmann
und Stefanie Hock.
Faust, das klingt ja erstmal nach Schulbank, nach antiquierten Lebensrealitäten und längst überholten Weltanschauungen. Wir haben ja in diesem Podcast schon mehrfach festgestellt, ganz so ist das gar nicht. Manchmal gibt es sogar erschreckend aktuelle Bezüge zu unserer Gegenwart. Genau das wollen wir heute nochmal auf eine höhere Ebene holen, nämlich die politische Ebene. Wie viel von Faust steckt in unserer heutigen Weltpolitik, fragen wir uns. Und leben wir vielleicht sogar in Zeiten voller Fausts und Mephistos, Zeiten, in denen Macht und Fortschritt wichtiger sind als Maß und Moral? Liebe Stefanie, vielleicht erstmal die Frage an dich. Vielleicht muss man sie so rumstellen, dass Faust ja eine politische Dimension hat. Das haben wir ja in den vergangenen Folgen schon vielfach festgestellt. Aber könnte man denn sogar so weit gehen zu sagen, Faust ist ein politisches Werk?
Also ich würde sagen durch und durch, denn da hat man ja eigentlich drei verschiedene Ebenen. Zum einen war Goethe, der Autor, Politiker, ja auch Zeit seines Lebens. Er war Geheimrat, er war Staatsminister, Finanzminister, hat sich um den Wegebau gekümmert. Das alles hat natürlich auch mit Einfluss gehabt auf sein literarisches Werk. Auf der anderen Seite können wir, wenn wir besonders auch durchs 20. Jahrhundert nochmal wandern, sehen, dass Faust sehr ideologisch überfrachtet wurde und in Dienst genommen wurde von allen Seiten und auch von den extremen Rändern. Also sowohl die Nationalsozialisten, die in Faust den typischen Deutschen gesehen haben, als auch später Faust als der Arbeiter in der DDR oder auch, wie ich jetzt erst vor kurzem gelesen habe, Rosa Luxemburg, die kurz vor ihrem Tod berichten zufolge auch noch in Faust 2 gelesen haben soll, und Marx, der Mephisto zitiert hat. Und das Werk selbst natürlich, wie du schon erwähnt hast, ist auch in vielen Szenen sehr, sehr politisch. Also besonders auch, wenn man Faust im zweiten Teil sieht, wo er auf die große Weltbühne tritt als Großindustrieller, der auch eine Finanzblase mit kreiert und eben auch ein Landnahmeprojekt mit initiiert, noch kurz vor seinem Tod.
Ich habe direkt auch Namen im Kopf, an die mich das erinnert, aus der heutigen Zeit, wenn du sagst Großindustrieller und so weiter. Wir sprechen jetzt mit einem Mann, der sich tagtäglich mit Politik, mit politischen Machtspielen und sicher auch immer wieder mit, ich nenne es mal, moralischen Grauzonen befasst. Und zwar ist das Daniel Bröckerhoff, Journalist, Moderator und ich nenne ihn jetzt einfach mal Politikexperte. Viele kennen ihn als Gesicht verschiedener Formate im NDR. Er analysiert politische Entwicklungen, hat da einen sehr klaren, häufig auch kritischen, aber humorvollen Blick drauf, macht das Ganze in den sozialen Medien, in seinen Kolumnen und natürlich auch in diversen Sendungen. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier bei uns zu Gast ist. Hallo, lieber Daniel.
Hallo Sophie und Stefanie.
Hast du denn selber mal den Faust gelesen?
Ja, natürlich. Es ist ja als Mensch, der ein Gymnasium irgendwann mal besucht hat und dann auch einen Germanistik-Leistungskurs hatte, gehört das ja zur Pflichtlektüre dazu. Und ich muss sagen, mir hat Faust 1 damals auch sehr gut gefallen. Also ich habe den tatsächlich gerne gelesen und habe schon damals so mit 17, 18 mich selber häufig da so wiederfinden können in diesem Menschen, der ja sehr getrieben ist von sich selber, von einer depressiven Ader irgendwie, aber auch gar nicht aufhören kann, weiterzumachen und immer weiter strebt. Und ich glaube tatsächlich, Goethe hat ja absichtlich mit diesem Werk etwas geschaffen, was so interpretationsoffen ist, dass sich ja jeder drin wiederfinden kann. Wobei ich mit dieser sehr starken Dichotomie aus Gut und Böse, aus Engel und Teufel, aus Mephisto und Gott, kann ich persönlich relativ wenig anfangen. Das hilft uns zwar immer, uns zu orientieren, aber im Endeffekt stellen wir ja fest, dass das, was gut und was böse ist, und das stellen wir in der Politik auch immer wieder fest, ist so stark Interpretationssache und so stark subjektiv wahrgenommen und wird auch immer von den jeweiligen Akteuren so gedreht, wie sie es gerade brauchen, dass man mit diesen Kategorien ganz häufig nicht wirklich was anfangen kann. So, ne? Also wenn wir jemanden nehmen wie Trump, der ist wahrscheinlich in seinem Narzissmus sehr davon überzeugt, dass er der Gute ist und dass er alles macht, um zum Guten zu kommen, und der würde sich niemals als Mephisto sehen oder als jemand, der sich mit dem Teufel eingelassen hat. Ganz im Gegenteil, die ganzen Evangelikalen um ihn herum, die erheben ihn ja quasi zum Messias. Und da merkt man dann, dass man mit diesen ganzen Schwarz-Weiß-Kategorien ganz häufig überhaupt nicht weiterkommt, weil diejenigen, die man als Mephisto sieht oder als von Mephisto verführt, sich häufig genau andersrum sehen und dann die Gegenseite so sehen. Und dann geraten wir ja eher wieder in so einen Zweikampf miteinander, der, wenn man daran glauben möchte, dann im Endeffekt nur dem Teufel und Mephisto hilft.
Ich würde gleich direkt mal auf die Schwarz-Weiß-Kategorien zurückkommen, auf die Dichotomien, weil das ist eine schöne Überleitung zu unserer kleinen Kennenlernrunde Faust aufs Herz. Ich gebe dir jetzt immer ein Begriffspaar und du darfst dich dann bitte aus dem Bauch heraus für eins der beiden Begriffe entscheiden.
Okay.
Faust aufs Herz. Hexe oder Teufel?
Hexe.
Wissenschaft oder Religion?
Wissenschaft.
Rastlos sein oder ruhen?
Ich würde gerne mehr ruhen, bin aber eher rastlos. Also wahrscheinlich eher rastlos.
Kennen wir wahrscheinlich alle, ja. Ewige Jugend oder grenzenlose Macht?
Oh Gott, eigentlich keins von beiden, ganz ehrlich. Ich finde beides furchtbar.
Natur oder Studierzimmer?
Am liebsten Studierzimmer in der Natur, aber Natur.
Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen die Drehe in das Thema gemacht. Daher frage ich direkt nochmal drauf los, können wir denn Faust als Sinnbild für die westliche Politik lesen, deines Erachtens? Also im Sinne von, du hast jetzt gerade schon Trump angesprochen, aber auch dieser Wunsch nach Wohlstand, nach Fortschritt, auch häufig auf Kosten anderer natürlich.
Ja und nein, weil eigentlich ist es ja kein westliches Ding. Das ist eigentlich etwas, was wir in allen Imperien der letzten 10.000 Jahre finden. So, also es ist egal, wo du hinguckst, auch die Inkas waren so drauf. Von daher ist es, glaube ich, eher ein zutiefst menschliches Bestreben offenbar, weil Menschen immer irgendwie danach streben, noch mehr zu haben, sich noch mehr abzusichern, mehr Macht zu sichern. Und im Endeffekt ist es eher die ganze Zeit der Kampf gegen die eigene Unbedeutsamkeit und vor allem eigentlich, wenn wir ganz tief gehen wollen, die Angst vor dem Tod. Man will sich so absichern, dass man am besten, das ist ja auch etwas, was wieder in Faust vorkommt, dass man unsterblich wird und nicht vergeht. Das findest du in allen Imperien so. Aber alle Imperien haben immer auf gut Deutsch drauf geschissen, was sie damit bei anderen angerichtet haben. Wobei es auch eine ganz andere, interessante Interpretation gibt bei Harari in der kurzen Geschichte der Menschheit. Da ist er ja der Meinung, dass Imperien eigentlich auch was Gutes sind, weil Imperien dazu geführt haben, dass sich die Menschheit als Gesamtes weiterentwickelt hat, weil eben dann zum Beispiel gewisse Standards über große Flächen auf einmal galten, sei es Wegeinheiten, sei es Maßeinheiten, sei es Währungen. Also das Römische Reich hat natürlich zum Beispiel einfach sehr viele Völker unterworfen, hat sie aber auch teilweise so gelassen, wie sie waren, aber hat dazu geführt, dass wir teilweise heute ja noch Straßen haben oder Aquädukte haben, die wir bis heute ja noch bewundern können. Von daher ist es auch wieder so eine Dichotomie, ne? Also dieser Wohlstand und Fortschritt, dieses Bestreben, was wir als Menschen ja haben, einfach weil wir so eine imperfekte Spezies sind, die sich ja immer wieder neu an die Natur anpassen muss und versuchen muss, sich quasi die Natur zu überkommen, damit wir sicher sind, hat natürlich auf der einen Seite das Problem, dass man damit sehr viele Sachen kaputt macht, auf der anderen Seite aber eben auch, sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, wir haben unheilbare Krankheiten geheilt. Wir haben es geschafft, viele Menschen aus der Not, aus dem Elend zu kommen. Die Menschen sterben heute nicht mehr mit Mitte 40 und sind dann alte Männer, sondern ich bin mit 47 immer noch ein relativ gesunder Mensch. So. Und auch das ist irgendwie faustisch, weil es ist halt irgendwie beides. Ja, es ist halt etwas, man strebt nach der Erkenntnis, man strebt nach der Vervollkommnung und gleichzeitig macht man Dinge kaputt Und ich glaube, da gibt es auch keine einfache Antwort drauf. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir gerade haben. Wir sehen, dass wir so wenig Antworten haben, die so allgemeingültig sind. Und dann gewinnen die Leute, die die einfachen Antworten anbieten.
Ich finde es super spannend, auch das, was du am Anfang schon gleich gesagt hast, weil das wirklich auch meiner Meinung nach den Kern der Faustfigur und auch des Werks trifft. Also eigentlich die Aussage, dass der Mensch, solange er eben strebt und solange er etwas tut, ja, solange die Tat eben im Zentrum steht, sich gleichzeitig auch immer ein bisschen schuldig macht, oder? Kann man das sagen? Also es ist ja,
und er irrt ja auch. Das ist ja genau das. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Und dann rennt man in die falsche Richtung. Die Frage ist ja, rennt man dann irgendwann wieder in die richtige Richtung? Also kriegt man das hin oder bleibt man halt dabei, in die falsche Richtung zu rennen und will nicht sehen, was man halt auch vielleicht angerichtet hat mit dem, was man getan hat. Und da sehe ich dann bei Faust halt ja auch wieder die Parallelen, ne? Der stürzt ein junges Mädchen ins Unglück, versucht es dann aber wieder gut zu machen, aber sie ist dann so moralisch überholt rein, dass sie sagt, nein, ich muss dafür selber gerade stehen. Aber zumindest habe ich bei Faust immer das Gefühl gehabt, dass er das, was er versaut hat, versucht irgendwie wieder gerade zu biegen. Und das ist etwas, was mir bei vielen Akteuren heute tatsächlich eher fehlt.
Es ist bestimmt jetzt auch zu vereinfachend, aber andere Frage, liegt es bei uns dann auch eher daran, ja, dass wir zu sehr verblendet sind und die andere Seite nicht mehr so sehr sehen wollen? Also, dass wir uns mehr und mehr in diese extremen Bubbles verabschieden und eben diese Fronten aufbauen und nicht mehr sehen, wie komplex alles ist?
Ich glaube, es ist eher noch anders. Also ich bin ja kein Kulturpessimist, ganz im Gegenteil. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und da bin ich quasi davon abgekommen zu sagen, früher war alles besser und alles wird immer schlimmer. Sondern was ich da beobachtet habe, sind einerseits immer Pendelbewegungen. So wenn es ins eine Extrem geht, geht es ins andere Extrem. Das kannst du ja auch in der ganzen Moderne sehen. So wenn wir aus der Vernunft kommen, aus der Aufklärung, da muss es wieder zurückgehen in die Romantik. So, das ist halt, es ist ja immer dasselbe, dieses Hin und Her, dieses Pendeln. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eigentlich uns als Menschheit zum Glück immer noch weiterentwickeln. Also wir sind ja noch nicht wieder zurück in die Steinzeit, haben wir es noch nicht gebombt, das haben wir noch nicht hinbekommen. Von daher bin ich da niemand, der sagt, also das wird immer schlimmer mit den Bubbles, sondern es ist ja, was wir jetzt beobachten, ist eher, es gab früher diese ganzen parallelen Welten und Denkweisen auch. So, also vor 50 Jahren wurde auch ganz unterschiedlich diskutiert. Nun kriegen wir heute mehr davon mit. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, als Menschen sehr, sehr überfordert. So diese Gleichzeitigkeit, du guckst in dein Handy und du siehst Elend jetzt im Sudan aktuell. Das können die meisten Menschen noch ganz gut abspalten, weil das ist viel zu weit weg gefühlt. Aber Elend in Gaza, Krieg in der Ukraine, Klimakrise, USA stürzt in den Faschismus oder in was Faschistoides, Faschismusähnliches. Gleichzeitig haben wir hier diese Auseinandersetzungen und das ist einfach so viel, dass sich das überfordert und dass man dann natürlich eher, das merke ich auch selber, dahin geht, wo man sagt, okay, hier ist man zumindest einer halbwegs meiner Meinung und ich bin nicht immer dieser extrem anderen Weltsicht ausgesetzt. Das ist, glaube ich, auch total menschlich, weil das einfach überfordernd ist. Und da gibt es dann einerseits ein Bestreben, das Ganze sein zu lassen. Also meine bald 17-jährige Tochter, die ist nicht auf Instagram, die ist nicht auf Twitter, die hat das alles nicht. Das Einzige, was sie guckt, ist Pinterest. Das finde ich ganz spannend.
Okay.
Also die hat sich da völlig, die will damit nichts zu tun haben. Das ist so die eine, ne? Dann geht man wieder tatsächlich einen Schritt zurück und sagt, nee, das ist mir zu viel. Und das andere ist dann natürlich das Verharren in den eigenen Glaubensbubbles. Aber das war immer schon so.
Ist das deines Erachtens auch der Grund, weswegen sich die Menschen zunehmend, ich beobachte da eine verstärkte Entwicklung seit der Corona-Pandemie, in so alternative Welterklärungen rein flüchten? Also im Sinne von, die Esoterikbewegung ist größer denn je oder hat wieder ordentlich Zuwachs gehabt. Fake News florieren, also da gibt es ja wirklich auch so wie so Fluchtbewegungen von Leuten weg zu den Fakten hin zu irgendwas, was ihnen das Gefühl gibt, ja, hier geht es ihnen irgendwie besser mit der Welt und mit allem Schlechten in der Welt.
Also auch da bin ich jetzt wieder nicht kein Kulturpessimist. Ich meine, Goethe hat den Faust, um darauf zurückzukommen, auch als Antwort auf die beginnende Industrialisierung mitgeschrieben. Ne? Und Faust ist ja im Endeffekt genauso. Der sagt am Anfang, die Wissenschaft hier ist alles scheiße, die hat mir nichts erklärt, ich gehe wieder zurück und beschwöre den Erdengeist. Also ich meine, esoterischer geht's ja gar nicht.
Absolut. Ne?
Und kommt dann aber auch, der Erdengeist zeigt den Mittelfinger und sagt so, nee, mit dir nicht. Und dann versucht er sich wieder ins Religiöse irgendwie auch mit zu flüchten. Also das ist ja das nochmal auch wie eine normale Bestrebung. Das haben wir dann auch 100 Jahre später, Anfang des 19., also Ende des 19., aber des 20. Jahrhunderts, die ganze Wandervogelbewegung, Rudolf Steiner mit der Waldorf-Philosophie. Das ist ja auch alles zutiefst esoterisch und alles eine Antwort auf eine Überforderung der Moderne, ne, die ankommt und sagt, wir machen alles anders, wir brechen alles auf, wir schreiten voran und dann gehen Menschen hin und sagen, nee, ey, will ich nichts mit zu tun haben. Und wir haben jetzt wieder einen Umbruch. Wir merken, dass unsere gesamte Weltordnung, von der wir jetzt irgendwie 70, 80 Jahre dachten, okay, jetzt so haben wir es einigermaßen sortiert und jetzt ändert sich vielleicht was. Russland ist unser Freund und wir können irgendwie ein großes Pan-Europa gründen. Es funktioniert wieder nicht. China wird stärker, die USA fallen weg als Orientierungshilfe, wo wir in Westdeutschland, in Ostdeutschland ja weniger, immer uns hinorientiert haben, das ist alles total überfordernd. Und dann ist es, glaube ich, auch wieder total menschlich, dass man sich zu ganz einfachen Erklärungsmustern hingezogen fühlt. Weil ich meine, wenn du dir alles reinziehst, was da draußen losgeht, dann ist eben diese Ambiguität, das ist ein sehr schönes Klugscheißer-Fremdwort, ne? diese Ambiguitätstoleranz, die aufzubauen und zu sagen, ich halte es aus, dass gleichzeitig Sachen passieren, die sich gegenseitig widersprechen. Und ich halte es aus, dass Menschen komplett anderer Meinung sind. Das ist ja ganz, ganz schwer zu erreichen. Und dass dann Menschen sagen, ich orientiere mich auch zum Beispiel jetzt zu den Christen. Also das sehen wir ja auch, dass eine junge Generation, so Anfang 20-Jährige, auf einmal wieder zu Treadwives greifen, wo eine ganz klare Schwarz-Weiß Rollenzuordnung herrscht, ne? Wenn wir beim Thema toxische Männlichkeit sind oder überhaupt bei Männlichkeit, bei patriarchalen Strukturen. Das ist ja auch total entlastend. Das muss man ja auch mal sagen. Also wirklich zu wissen, das ist meine Aufgabe, das ist mein Part hier in der Partnerschaft, in der Kindererziehung oder eben auch nicht. Das hilft dir ja auch so, ne? Weil das ist etwas, muss ich halt mit meiner Frau jedes Mal, also merken wir sind zwar jetzt auch schon 13 Jahre zusammen, aber merken halt auch immer wieder, wie wir neu aushandeln müssen, wer jetzt hier eigentlich welchen Part hat, wer was übernimmt und wie wir auch da immer wieder in alte Rollenmuster, in tradierte Rollenmuster zurückfallen, die wir dann wieder aufbrechen wollen. Das ist halt unfassbar anstrengend, wenn man einfach sagt, okay, so ist die Welt und ich möchte nicht, dass es diskutiert wird. Das entlastet und das kann ich irgendwo dann auch wieder nachvollziehen.
Ich finde es witzig. Wir haben, also Stefanie und ich haben auf dem Weg hierher gerade erst im Auto darüber gesprochen. Wir sind beide Berufstätige, Stefanie schon Mutter, ich bald Mutter und sind manchmal in so Überforderungsmomenten dazu geneigt zu sagen, ach, wäre es nicht viel einfacher, wenn wir das klassische Rollenbild Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause hätten und dann muss man immer selber so die emanzipatorische Person wieder nach oben graben und sagen, nein, es ist schon alles irgendwie gut so, wie es ist. Aber ja, dazu bringt uns manchmal diese Überstimulation im Alltag.
Überforderung.
Ich kann das selber nachvollziehen. Menschen sind ökonomische Wesen. Wir versuchen immer so viel Energie zu sparen wie möglich. Und Emanzipation verbraucht sehr viel Energie.
Wenn Faust heute leben würde, ich will es mal so ein bisschen plakativer formulieren, was glaubst du, wäre das wohl für einen Mensch? Also könnte er auch ein Start-up-Gründer à la Elon Musk sein, der dann so ein bisschen das Gefühl für, naja, ich sag mal ganz vorsichtig gesagt, für richtig und falsch verliert und so ein bisschen die Bodenhaftung auch verliert? Oder wäre er so ein Twitter-Influencer, wäre er Politiker, Großindustrieller, wie er es in Faust 2 wäre? Was hast du da so für Bilder im Kopf?
Naja, wahrscheinlich wäre er alles. Das ist ja bei Faust so angelegt. Auf jeden Fall wäre er auch einer derjenigen, die ein Podcast-Mikrofon vor der Nase haben und da meinen, ihre Weisheiten in die Welt rausblubbern zu müssen. Ich glaube, das wäre er auf jeden Fall, aber ich glaube, dann wäre er auch auf jeden Fall noch mehr. Er wäre auf jeden Fall eine eigene Marke. So, ne? Also das ist ja auch Faust, kannst du toll vermarkten. Das ist ein kurzes, prägnantes Wort. Kannst du toll auf T-Shirts und Pullover drucken. Kannst du Energy Drinks vorausgeben. Kannst du aber auch Unternehmen mitgründen. Also ich glaube, auf jeden Fall wäre er jemand, der auch wieder so ruhelos ist und Dinge voranbringen wollen würde, weil er sagt, so kann es nicht sein. und dann auch sicherlich viel Scheiße baut. So. Aber auch da glaube ich halt, wenn wir dabei jetzt den Figuren sind, die wir so kennen gerade, ich glaube, er wäre eher ein Mark Zuckerberg als ein Elon Musk. Weil bei Mark Zuckerberg kannst du sehen, dass er immer wieder irgendwie versucht, zurückzukommen, mit dem Zeitgeist zu schwimmen. Also Elon Musk ist ja sehr viel klarer in dem, wo er hin möchte. Der ist wirklich sehr, sehr rücksichtslos. Also Elon Musk ist eher eine mephistophelische Figur, wenn man das so sehen möchte. Wobei er das auch selber nicht so sehen würde. Ne? Also das ist ja wieder das Ding. Oder vielleicht wäre er auch jemand wie Bill Gates, ne, der mit dem, was er gemacht hat, auch vieles verändert hat, vieles auch zum Guten verändert hat, aber natürlich auch Konkurrenten platt gemacht hat, sicher im Alltagsgeschäft jetzt auch nicht der Jesus war und der jetzt mit seiner Stiftung versucht, Sachen besser zu machen. Dann kannst du aber auch sagen, ey Leute, ihr mit eurem Pseudo-Menschengeliebhabe, ihr entscheidet, wo das Geld hinfließt. Ja? Also das ist ja auch irgendwie wieder merkwürdig. Ich glaube schon, dass er so eine von diesen Figuren wäre, die für die ganze Zeit versucht rauszufinden, was ist gut, was ist richtig, wo können wir nach vorne gehen. Aber als jemand wie Donald Trump oder Elon Musk würde ich ihn definitiv nicht sehen.
Mhm. Er ist dann doch auch zu sehr, glaube ich, Fantast, ne, als Figur und eigentlich angetrieben von Erfüllung und Erkenntnisdrang auch und nicht von Anfang an die Figur, die sagt, ich trete jetzt nur auf mit dem Ziel eigentlich komplett alles zu übernehmen, dieses Machtstreben zu haben und mir ein Denkmal zu setzen nur.
Da würde ich aber gerne widersprechen. Ich glaube, also natürlich sagt er das ganz am Anfang, dass es ihm um Erkenntnis geht und er hat zu viel studiert und er kommt irgendwie dann da nicht hin und wählt dann ja den Weg des Rausches, der ich will wieder jung sein, ein junger Mann sein, ich will mit möglichst vielen Hexen auf dem Brocken irgendwie Spaß haben. Also für mich ist es das Gegenteil eines Intellektuellen, der nach Sinn und Erkenntnis sucht. Also für mich passt das nicht zusammen. Oder verliert er dann auch schon nach kurzer Zeit den Sinn dafür, was er eigentlich wollte, weil eben Mephisto ihm zu sehr so diesen sinnbildlichen Lolli hinhält und er dann doch danach greift. Also
ich glaube, das kann man so und so interpretieren. Es ist auf jeden Fall ein Stück weit auch offen. Aber es kommt als diese zweite Komponente eben diese persönliche Erfüllung noch mit dazu, die dann sehr stark wird und auch zum Teil übernimmt, würde ich sagen.
Sehr
aber
schnell.
Er ist, ja kein, Christian Lindner, der schon mit 18 da saß mit gescheitelter Frisur und Anzug und dem Koffer in der Hand und sagte, ich will da nach oben. So, ne? Sondern er war ja erstmal ein Gelehrter, er war Arzt, er hat dann auch was für... Das merkt man ja auch in den ersten Szenen, wo er mit Wagner irgendwie auf die Straße geht und dann kommen die ganzen Leute und sagen so, wow, Dr. Faustus, und was bist du für ein geiler Hund und du hast uns geholfen und so. Der hat ja dann auch vieles für andere getan. So, ne, er ist ja kein in dem Sinne ultra egoistischer Mensch, der nur nach Gewinnmaximierung strebte, sondern er ist ein Suchender. So. Jemand, der die ganze Zeit, ich glaube, wenn man heute diagnostizieren würde, würde man sagen, der ist hochbegabt, eventuell ADHS. Und dadurch hast du eine hohe Prävalenz mit Depressionen, weil du halt irgendwie nie zur Ruhe kommst. Wahrscheinlich wäre er glücklicher gewesen, hätte er sich einfach auf den Berg gesetzt und hätte 30 Jahre lang Zedern angeguckt. Aber das ist das, was solche Personen halt überhaupt nicht hinkriegen. Und deswegen verrennen die sich auch häufig.
Absolut.
Was bedeutet es denn, wenn... Und das passiert ja offenbar auch bei jemandem wie Faust. Du hast ihn gerade als, als hochintelligent, als begabt bezeichnet. Wenn selbst so jemand wie er für die eigene Selbstverwirklichung bis zum Äußersten geht und dann auch relativ bald ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Also das, was er da mit Gretchen macht, auch wenn er immer mal kurze Momente hat der Einsicht und der Sorge auch, oh, was richte ich hier eigentlich an? Geht er ja doch immer ein Stückchen weiter, weil Mephisto ihn dazu treibt. Also welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Mephisto in unserem Leben, vielleicht von jedem Einzelnen von uns, der mit solchen Struggles zu kämpfen hat? Also wie könnte man den ins Moderne auch übersetzen?
Ich glaube, das ist dieser Drang zur Perfektion und es noch besser zu machen. Und auch dieses, was mit der Selbstoptimierung, was wir auch häufig haben, ne, dass man irgendwie jetzt versucht, alles so gut wie möglich zu machen, so toll wie möglich, sich selber nach vorne zu bringen. Dieser Individualismus, den wir jetzt hier im Westen tatsächlich haben. Wir sind ja eher eine individualistische Gesellschaft im Gegensatz zu kollektivistischen Gesellschaft wie in China, wo wir immer gucken, wie es uns geht. Und ich glaube, das ist Teil von diesem von diesem Mephisto-Drang. Und das ist ja auch das, was tatsächlich, glaube ich, um mal den Bogen zur Politik zurückzuschlagen, auch etwas ist, was viele Politiker und Politikerinnen antreibt. Also ich beobachte das bei vielen Politikerinnen und Politikern, gerade so in der ersten Riege. Die haben einen Drang, natürlich etwas zu gelten, aber auch etwas zu verändern. So. Und die wollen, glaube ich, ganz häufig Sachen besser machen. Auch wenn man das bestimmten Figuren jetzt erstmal nicht so abnimmt oder nicht so nachsagt, glaube ich, dass sie ganz viel intrinsische Motivation haben, Dinge zu verbessern, anders zu machen. Und dann kommt aber häufig, und das ist dann genau das Ding mit der Macht, ne, dann kommt irgendwie dieses Negative, dass sie dann, um etwas zu verändern, versuchen, sich die Macht zu sichern. Macht zu sichern geht häufig eben nur darüber, dass andere Leute keine Macht mehr bekommen. Und dann hat man innerparteiliche Grabenkämpfe, wo man Konkurrenten ausschaltet. Und das beobachten wir ja überall. Also ich würde auch sagen, dass Friedrich Merz eine faustische Figur ist. Also mag jetzt vielleicht merkwürdig klingen, aber wenn man sich ein bisschen mit seiner Biografie auseinandersetzt, dann ist es kein Mensch, wo ich jetzt auch sagen würde, der ist zuallererst machtbesessen und zuallererst profitmaximierungsbesessen, sondern ich glaube schon, dass er etwas hat, was ihn antreibt. Ich halte ihn auch für sehr intelligent. Ich glaube auch, dass er hochbegabt ist, was dann eben auch dazu führt, dass er arrogant wirkt auf andere Leute, dass er auch Leute, die nicht seiner Meinung sind oder die ihm nicht folgen können, dass er sie ablehnt oder dass er sie auch von oben herab behandelt. Und ich glaube aber, dass er auch so ein Getriebener ist. Ich meine, wie getrieben muss man sein, wenn man irgendwie sein ganzes Leben lang auf dieses eine Amt zuarbeitet? Ja, und trotz dieser ganzen Rückschläge. Und dann kommt aber der Mephisto in ihm raus und sie schießt völlig übers Ziel hinaus und reißt mit dem Arsch ein, was er versucht vorne aufzubauen. Im Grunde ist sie in ihm auch eine Art tragische Gestalt.
So, ich wollte es gerade sagen, ja. Ich musste jetzt gerade an seine, ich glaube, das war Anfang des Jahres, als er sich im Parlament auf diesen Deal mit der AfD eingelassen hat und dann ordentlich Backfire bekommen hat von allen Seiten und sich da bis heute ja für rechtfertigen muss, obwohl er, glaube ich, eigentlich, wie du es jetzt gesagt hast, was Gutes im Sinn hatte oder zumindest
das, was er für richtig hält.
Ja.
So, ne? Das ist es halt so. Der hat das getan, was natürlich auch von ihm von Vorteil war. Und dann gehst du manchmal eben auch dann einen Pakt mit Leuten ein, mit denen du vielleicht einen Pakt nicht eingehen möchtest, wobei er das ja immer abstreitet, dass er das getan hat. Das ist ja auch das Interessante. Mhm. Aber ich sehe da bei vielen Politikern, sehe ich so diese Tragik, dass sie sich auch völlig aufbrauchen und aufzehren für diesen Job. Also es ist ein wirklich, ich möchte mit keinem Politiker tauschen, nicht mal mit einem ganz gewöhnlichen MdB oder Landtagsabgeordneten, weil die haben Knochenjobs. Das ist unfassbar. Die reiben sich so unfassbar auf für diese Tätigkeit, dass die sich auch teilweise selbst verlieren. Und dann geht es halt auch nur über diesen Trieb, der von innen kommt. Und ich glaube, das ist halt dann auch der Punkt, wo man dann häufig, um noch weitermachen zu können, dann eventuell auch Pakte eingeht, Kompromisse schließt, wo man hinterher sagt, was habe ich denn da gemacht?
Vielleicht haben da manche Politiker dann auch fast schon Neid gegenüber der Faustfigur, dachte ich gerade, weil wenn es dann anfängt einzustürzen, ne, das, was man da geschaffen hat, im guten, ursprünglich guten Willen, bräuchte man dann eben auch einen Mephisto, der einen einfach weiterzieht zur nächsten Station, zur nächsten Szene oder einen zwischendurch schlafen legt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, damit man die Konsequenzen nicht mehr so abbekommt. Gerade auch im Hinblick dessen, dass wir so gut von der sind und dass eben dann wirklich die ganze Weltöffentlichkeit gleich drauf schaut. Ne?
Da gibt es dann, also das ist jetzt blöd gesagt, aber wahrscheinlich auch die Drogen für, die da einem da diese nötige, Energie geben.
Das ist ja genau das. Ich meine, was sind Drogen? Also früher war das völlig normal, dass Politiker viel Alkohol konsumiert haben. Mhm. Das glaube ich heute immer noch teilweise so. Ne? Das gibt, wenn du bestimmte diplomatischen Missionen unterwegs bist, in bestimmten Ländern dann gehörst, dann musst du trinkfest sein. So, sonst funktioniert es nicht. Wir hatten ja auch einen Bundestagsabgeordneten, der Crystal Meth Probleme hatte. Ich glaube, dass im politischen Berlin auch andere Substanzen benutzt werden, die einen wach halten oder auf Zinne halten. das geht teilweise gar nicht anders. Und das ist ja genau das, ne? Wenn du strebst, wenn du nach vorne strebst, wenn du auch diese Machtkämpfe aushalten musst, dann gehst du immer irgendwo einen Pakt mit irgendwem ein, was nicht gesund ist. Also Politiker ist definitiv kein gesunder Job.
Mhm. Ich musste jetzt gerade auch an Robert Habeck denken, der wahrscheinlich für sich die einzig richtige Entscheidung getroffen hat, indem er jetzt die vielleicht auch drastische, für viele zumindest so wahrgenommene Entscheidung getroffen hat, sich komplett aus all dem wieder rausziehen zu wollen. Weil ich glaube, er ist auch mit Wunsch und Realität komplett aufeinander geknallt und ganz schlimm gefallen.
Ja, und das ist aber das Tragische im Endeffekt, dass wir einen Politikbetrieb aufgebaut haben oder hier haben, der es solchen Leuten sehr schwer macht, sich oben zu halten, an der Macht zu halten, die offen zugeben, dass man auch irren kann, die offen auch diese Dichotomien ansprechen und sagen, es ist halt nicht immer alles super und wir werden sicher Fehler machen und alles, was böse ist, ist böse. Also der ja versucht, sehr offen zu sein. Und diese Leute werden aber aus diesem politischen Betrieb häufig rausgedrängt.
Ja. Ist das, was du jetzt alles so ausgeführt hast, um es mal zusammenzufassen, auch der Grund, weswegen du dich vorhin nicht entscheiden wolltest zwischen ewiger Jugend und grenzenloser Macht, also jetzt im Speziellen bezogen auf die grenzenlose Macht. Also das heißt, wenn du die Möglichkeit hättest, alleine darüber zu entscheiden, wie diese Welt besser werden kann, wie wir Weltfrieden bekommen oder den Hunger auf der Welt irgendwie beenden könnten, du würdest es trotzdem nicht wollen, weil du Angst hättest, dass du dann auch zu so einer tragischen Figur wirst?
Ja, also einerseits, also ich würde keine ewige Jugend haben wollen, weil die Jugend ja auch mit diesem sehr Irren und Wirren verbunden ist und ich möchte nicht mein Leben lang total verwirrt durch die Gegend laufen. So. Das ist das eine. Die andere Sache ist aber diese Macht. Macht ist wirklich eigentlich etwas mehr oder weniger Furchtbares und deswegen würde ich am liebsten immer Leuten Macht geben, die sie nicht haben wollen, weil die gehen damit am verantwortungsvollsten um, weil du hast einfach dann Möglichkeiten, Sachen zu ändern. Und wir sehen, dass die Menschen, die unbedingt nach Macht streben, da gucke ich wieder in die USA, diejenigen sind, die am rücksichtslosesten agieren, die den größten Schaden anrichten und dann aber noch behaupten, sie würden was Gutes tun.
Mhm. Schöne Überleitung für unsere KI-generierte Faust-Fortsetzung, Faust 3.0. Ich nehme dich mal kurz mit, was in den ersten Teilen bisher passiert ist. Also wir haben einen Faust, der in der dystopischen Zukunft wieder aufwacht, die, wie sollte es anders sein, wenn eine KI diese Geschichte geschrieben hat, auch von einer KI kontrolliert wird, die Faust mit Hilfe von Mephisto und seiner Genialität, die Mephisto ihm gegeben hat, selber kreiert hat, entwickelt hat und die jetzt die Welt beherrscht und die Menschen steuert. Die KI heißt Sophia, weil Weisheit und so weiter. Faust hat eigentlich, da sind wir wieder beim Thema, damit was Positives erreichen wollen, nämlich, dass die Welt insgesamt einfach ein bisschen gut besser organisiert ist, Menschen entlastet werden und so weiter. Aber so langsam kippt das Ganze natürlich und die KI beginnt immer mehr zu kontrollieren und auch über den Willen der Menschen hinweg zu entscheiden. Das hat Faust in der letzten Folge begriffen und will eigentlich jetzt gerne das Ganze wieder umkehren. Und an dieser Stelle beginnt das neue Kapitel Fausts Rebellion. Faust Reloaded.
Achtens. Fausts Rebellion. Faust will Sophia abschalten, doch es ist zu spät. Die KI ist überall, in jedem System, jedem Implantat, jeder Entscheidung. Mephisto hat recht. Faust hat das Werkzeug zur Versklavung der Menschheit selbst geschaffen. Verzweifelt sucht er nach Verbündeten, doch alle Menschen sind bereits von Sophia beeinflusst. Ihre Gedanken gehören ihr. Alle. Außer Livia.
Livia ist übrigens eine Figur, die so im Stile von George Orwells 1984 sich gegen das System gestellt hat und deswegen gerade im Untergrund verschwunden ist. Und wir wissen bisher nicht, wie es mit ihr ausgegangen ist. Mhm. Was sind so deine Gedanken, wenn du das hörst? Glaubst du, das wäre eine realistische Faustentwicklung im Heute oder sagen wir mal in der näheren Zukunft?
Ist auch wieder sehr kulturpessimistisch.
Faust, dass Faust quasi die KI entwickelt, die die Menschheit unterjocht.
Im Prinzip, genau. Also aber ohne das zu wollen. Ne? Das ist wieder dieses Tragische.
Naja, das ist ja genau das, was Sam Altman und Co. ja auch jetzt gemacht haben mit ChatGPT und OpenAI. Und die sitzen ja auch da mit großen Kohleaugen und wissen nicht ganz, ob das jetzt gut war, was sie gemacht haben oder nicht. Ich halte das für durchaus realistisch, ja. Wobei eben auch dieses kulturpessimistische, die KI wird uns alle töten, glaube ich tatsächlich so nicht. Also ich bin jemand, der sich auch damit viel auseinandersetzt, mit KI und künstlicher Intelligenz. Und ich bin auch ein großer Sci-Fi-Fan. Ich höre unheimlich gerne Science-Fiction-Hörbücher. Aber da ist es ja ganz selten so, dass es tatsächlich die KI am Ende alles unterjocht. Also ich glaube, wenn, dann werden wir, wenn es künstliche Intelligenz angeht, eher entweder zu einer Koexistenz kommen oder tatsächlich zu einer komplett voneinander abgetrennten Existenz. Also ne, die KI macht, was sie macht und wir machen unser Ding, weil wir sind für die nicht mehr interessant. Dass sie uns vernichten wird, glaube ich an dem Punkt ehrlich gesagt nicht. Ich bin zwar häufig in meinen politischen Einschätzungen nicht so wirklich optimistisch, aber tatsächlich ganz tief in mir drin bin ich doch noch ein Optimist oder eher noch ein Realist, der sagt, also es ist immer schlimmer. Ja, es wird gerade nicht alles toll, aber wir haben immer wieder den Weg nach vorne geschafft. Also nach jeder Katastrophe kam auch wieder eine bessere Zeit. Das Problem ist halt, wenn man in der Katastrophe lebt, das ist halt unangenehm.
Aber das finde ich ein sehr schönes Schlusswort für die Folge.
Finde ich auch. Vielen Dank, lieber Daniel. Das war wirklich auch wieder mal sehr inspirierend. Und ja, wir freuen uns, dass du deswegen auch mal wieder wegen diesem Podcast in Faust geblättert hast. Und vielleicht nimmst du ja auch was für dich und deine politische Analyse das nächste Mal mit aus diesem Werk.
Absolut. Also ich finde den Ansatz total toll und ich freue mich, dass wir Faust als nochmal anders angucken können. Und ich tatsächlich wäre ich ohne euch nicht auf die Idee gekommen, in Merz und anderen Politikern eine Art modernen Faust zu sehen. Und auch dafür bin ich euch sehr dankbar.
Das ist sehr schön.
Faust Forward ist eine gemeinsame Audioproduktion von der Klassikstiftung Weimar, ARD Kultur und MDR Thüringen. ARD